Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackeleif und heute spreche ich mit Julius vom Widerstandskollektiv. Er war Teil einer Adbusting-Aktion, zumindest wurde er mir vermittelt, um darüber zu reden. Hallo Julius.
Hallo.
Ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage ist, deswegen halten wir es mal nebulös, aber du kannst mir etwas zu einer Aktion erzählen, nämlich dem 0-Euro-Ticket.
Ja, sehr gerne. Genau, wir vom Widerstandskollektiv haben in der vergangenen Woche, das heißt, das war in der ersten Märzwoche, in ganz Deutschland an ganz vielen Bahnhöfen Plakate aufgehängt mit dem so typischen Warndesign und mit dem großen Titel "Endlich kostenlos Bahn fahren, das 0-Euro-Ticket ist da", weil wir genau das fordern, nämlich kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland für alle.
ÖPNV, also Nah- oder Nah- und Fernverkehr?
Die Forderung bezieht sich auf Nah- und Regionalverkehr, also das, was wir quasi schon als 9-Euro-Ticket kennengelernt haben und was wir heute auch im Deutschland-Ticket fortgesetzt sehen, das hätten wir in der Forderung als kostenlos gefordert. Der Fernverkehr ist ja nochmal doch was Eigenes. Das ist eine andere Form der Fortbewegung, das ist weniger diese Grundversorgung und deswegen bezieht sich unsere Forderung auf die Grundversorgung, den Nah- und Regionalverkehr.
Mhm. Ihr habt es geschafft, dass auf der Website der Bahn, auf bahn.de, auch eine Infokachel war: Achtung, es handelt sich hier um einen Fake. Und ich bin viel Bahnfahrer, also ich habe eine Bahncard 100, für die ich schmerzlich viel Geld ausgebe. Aber wie gesagt, ich verbringe jede Woche viele Stunden in der Bahn. Und wenn man dann auf der bahn.de sich umschaut nach, welcher ist der nächste Zug, den ich nehmen möchte, und da ist ein Banner, das dieses Mal nicht sagt: Achtung, wegen einem Wirbelsturm in Südfrankreich kommt es in Norddeutschland zu Zugausfällen, sondern ein Banner, in dem steht: das 0-Euro-Ticket, das kommt übrigens nicht wirklich. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Welche Kreise hat das geschlagen, was ihr da gemacht habt?
Ich war doch auch ganz beeindruckt. Wie gesagt, wir waren an so etwa 15 Bahnhöfen unterwegs und haben da diese üblichen Schaukästen eben mit unseren Plakaten bestückt und waren dann selber irgendwie sehr unsicher, welche Kreise das wohl schlagen würde, um dann zu sehen, dass es ziemlich schnell ganz schön abging. Innerhalb weniger Minuten gab es so Reddit-Foren, die sich darüber ausgetauscht haben und die Frage gestellt haben, wer steckt da eigentlich dahinter? Und übrigens auch sehr schnell darin waren herauszufinden, dass übrigens das Widerstandskollektiv dahinter steckt. Und nach, ich glaube, ungefähr 10 Stunden hat dann die Süddeutsche, meine ich, war das, zum ersten Mal einen Artikel veröffentlicht, in dem sie allerdings nicht rausgefunden hatten, wer dahinter steckt, sondern nebulös davon sprachen, dass hier für ein 0-Euro-Ticket plakatiert werde, die Bahn aber das dementiere. Und wenige Stunden später, als wir dann auch veröffentlicht hatten, dass wir dahinter stecken, gab es bundesweite Presse dazu und auch die Bahn hat sich mehrfach dazu geäußert. Und nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch mehrere andere private Bahnunternehmen.
Also, wenn Frau Evelyn Paller mal etwas dazu sagen möchte, die Einladung in den Podcast habe ich schon geschickt. Sie soll einfach nur mal vorbeischauen. Ich finde diese Forderungen so konsequent wie naheliegend, denn wenn wir uns anschauen, mit welchen gigantischen Summen finanziert wird, dass Leute überhaupt Pkw fahren können, also die Leute denken ja oft, sie investieren viel in ihr Auto, aber was sie übersehen ist, wie viel der Staat investiert, damit Autofahren so günstig ist. Wenn man auch nur einen Bruchteil dessen in den ÖPNV stecken würde, dann wäre ein ÖPNV zum, also ein fahrscheinloser oder fürs 0-Euro-Ticket ja durchaus denkbar. Ich finde den Begriff kostenloser ÖPNV immer falsch, denn er hat ja immer Kosten, aber die Kosten müssten nicht bei der Bevölkerung liegen, sondern könnten über alle verteilt werden.
Voll, das ist tatsächlich auch der Anlass gewesen für diese Kampagne. Und zwar, das ist vielleicht mitbekommen, der Luftverkehr hat sich ja nach Corona nicht so gut erholt, wie das irgendwie gehofft wurde, von wem auch immer. Und das heißt einfach, dass immer noch in Deutschland, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der EU, weniger geflogen wird als vor Corona. Deswegen war jetzt eine Überlegung der Bundesregierung, den Luftverkehr stärker zu subventionieren und die Luftverkehrssteuer zu senken. Das heißt, wir haben Geld gerade, das unsere Bundesregierung bereit ist auszugeben, um im Mobilitätsbereich nach ihrem Sinne zu steuern und zu lenken. Gleichzeitig wurde uns immer erzählt, fürs Deutschland-Ticket ist leider kein Geld da. Das können wir nicht weiter finanzieren, das muss teurer werden. Es ist dann ja auch immer wieder teurer geworden. Ich meine, gerade kostet es 63 Euro. Und das fanden wir eine nicht hinnehmbare Prioritätenverschiebung. Denn gerade Luftverkehr hat so hohe Emissionen, ist so schlecht fürs Klima. Deswegen fordern wir, mehr Geld in den ÖPNV zu stecken, auch um billigere Tickets anzubieten.
Das hatte ich erst die Tage wieder mit Leuten verglichen, wo es darum ging, dass jemand sagte, wenn er aus Stuttgart nach London möchte, dann ist das mit der Bahn ja gar nicht so viel teurer als zu fliegen. Und ich meinte, nee, Moment, also ich bin in den letzten Jahren öfter in London gewesen und ich profitiere natürlich davon, dass man so günstig fliegen kann. Ich finde auch den Eurotunnel sehr cool, durch den man da mit dem Zug fahren kann. Aber für den Preis, für den man mit der Bahn nicht mal ganz hinkommt, kommt man mit dem Flieger hin und zurück. Also so Preisdimensionen. Ich habe geschaut, ich kann nächsten Monat für 35 € an mehreren Tagen Direktflüge von Frankfurt nach London fliegen. Für den Preis komme ich aus dem Ruhrgebiet nicht mal nach Frankfurt mit der Bahn.
Ja, genau, das ist ja das Problem, das wir ansprechen, dass eben diese Förderlandschaften einfach sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Und es gibt zum Beispiel keine Kerosinsteuer in Deutschland, zumindest nicht für internationale Flüge, was ja zum Beispiel nach London dann eben der Fall wäre. Mhm. Und diese CO2-Abgaben, die es mittlerweile gibt, es gibt ja sowohl das europäische Emission Trading System, ETS, als auch ein internationales Abgabensystem für verursachte Umweltschäden, aber die tragen beide nicht im Ansatz so weit, wie die ganzen Abgaben und Probleme, die sich im Bahnverkehr aufstauen, gerade beim internationalen Bahnverkehr. Zum Beispiel dieser Tunnel nach England ist im Betrieb so teuer und muss aber in der überwiegenden Mehrheit von den Fahrkarten finanziert werden. Das ist genau das Problem, dass eben politische Entscheidungen aus irgendeinem Grund immer in die Richtung gehen, dass wir natürlich erwarten, dass eine Straße kostenlos zu befahren ist. Zum Beispiel. Obwohl das ja eigentlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Aber beim Bahnverkehr ist es auf einmal total klar, dass auch die Fahrgäste die Schienen mitzahlen müssen.
Und auch so völlig absurd wilde Geschichten, dass die Bahn, wenn sie in den Bahnhof einfährt, erstmal pauschal eine Gebühr dafür zahlt. Also dieser riesige Bürokratieapparat, dass Bahnhöfe eigene Unternehmen sind. Und wenn die Bahn den Bahnhof anfährt, zahlt sie dafür, dort einfahren zu dürfen und rechnet das auch in-house ab. Also Dinge, bei denen man sich auch fragt, wer hat das gesehen und hat sich gedacht, boah, weißt du, wie wir den Prozess viel besser machen können? Und auch das, seit die Bahn privatisiert ist, habe ich das Gefühl, dass wir in jede Menge genau solcher Events reinlaufen, dass die Bahn teure Reparaturen dann auf so lange aufschiebt, bis der Staat einspringen muss. Wir bauen jedes Jahr Schiene zurück, mit Ausnahme weniger kleiner Teilstrecken. Aber also unter der Merkel-Regierung sind einfach 5000 Streckenkilometer abgebaut worden. Das ist sehr viel.
Ja, und am Ende, und das finde ich so ärgerlich daran, verschiebt das dann ja wieder unsere Debatte. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich daran mit am meisten stört. Denn wenn es zum Beispiel um das 9-Euro-Ticket damals ging, als es eingeführt wurde, ich erinnere mich daran, dass es einen Riesenaufschrei gab, weil vor allen Dingen Bevölkerung, die eben nicht gut angebunden war, sich beschwert hat, sie würden ja viel weniger davon profitieren, dass es dieses günstigere Ticket gäbe. Und auch in der Politik habe ich diese Debatte sehr wahrgenommen, dass diese Maßnahme als ungerecht empfunden wurde. Aber diese Ungerechtigkeit verstärkt sich ja, wenn wir gerade auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen ÖPNV wieder abbauen.
Zumal die Leute auf dem Land ja jetzt bereits schon enorm davon profitieren, wie sehr Straßen und Diesel und so weiter subventioniert werden. Also es ist ja immer diese Abwägung zwischen, du wohnst in der Stadt, wo Mobilität günstig ist, aber Wohnen teuer, oder du wohnst auf dem Land, wo Wohnen günstig ist, aber Mobilität teuer. Und dass da die teure Mobilität subventioniert wird, das finden dann wieder alle gut. Also das ist auch etwas, ich bekomme das in meinem Kopf nicht übereinander. Jetzt ist das 9-Euro-Ticket damals ja, also weißt du, wie es damals zu dem Preis von 9 € gekommen ist? Das ist eine ganz amüsante Geschichte.
Nein, erzähl gerne.
Es war aufgrund von, jetzt werden die Benzinpreise wieder teurer wegen dem Angriff Russlands auf die Ukraine, saß die Ampelregierung zusammen und hat überlegt, was könne man denn machen? Und dann haben die Grünen vorgeschlagen, man könne ja wie in Wien gibt es das 365-Euro-Ticket, das heißt ein Jahr lang, du zahlst pro Tag 1 €, man könne ja jetzt für 3 Monate so ein Ticket anbieten, das dann 90 € kostet, also 90 Tage 90 €. Und das wiederum sah dann aber in der Verhandlung nicht gut aus, weshalb man die 0 gestrichen hat. Daher kommt die 9. Und dann wurden es 9 € pro Monat statt 90 € für 3 Monate. Am Ende des Tages ist es dadurch günstiger angeboten worden. Aber das war wirklich eine Debatte, ein absoluter Kuhhandel. Ihr kriegt das, dafür kriegen wir das. Ja, wir schalten die Atomkraftwerke früher ab, dafür kommt die 0 bei den 90 € weg. Und Also die Datengrundlage war, wir können eh hier im Prinzip jede Zahl einfügen und es gab damals eine Hochrechnung, ich glaube vom IFO-Institut, dass die tatsächlichen Kosten, um es zu decken, 120 Euro pro Ticket wären pro Monat. Also wenn es, bevor wir über irgendwelche Formen von Subventionierung reden und wenn man dann schaut, wie viel der Staat an Subventionen für Leute im Pkw raushaut, dann ist ein 120 Euro Monatsticket oder vielleicht ein, also wenn man überlegen würde, 100 Euro pro Nutzer, die der Staat im Monat subventionieren müsste, was da allein an Wirtschaftsleistung rauskommen würde, um ein 20-Euro-Ticket anzubieten. Und jetzt diese ganzen Klein-Klein-Preis-Nachverhandlungen, wenn der Preis langsam steigt, wo dann auch die Kommunen und Länder wieder an den Tisch gebeten werden, die das Geld unterschiedlich dafür haben oder nicht haben. Berlin hatte ja ein günstigeres Deutschland-Ticket eine Zeit lang. Das ist so absurd, weil alleine die Debatten darüber mehr Kosten produzieren, als es einfach direkt zu subventionieren.
Wirklich, ich glaube ehrlich gesagt, du hast ja vorhin schon kurz diese externen Kosten angesprochen, also die Kosten, die nicht die Nutzenden zahlen, sondern der Staat quasi. Und ich glaube, eine gute Größenordnung dafür, ob ein Verkehrsmittel jetzt tatsächlich übersubventioniert wird oder nicht, ist ja genau diese Kenngröße. Und da sagt jetzt zum Beispiel die Allianz pro Schiene, dass auf 1000 Personenkilometer, also ne, auf 1000 Kilometer, die eine Person zurücklegt, in einem Bus sind das halt dann relativ viele, in einem Auto im Schnitt irgendwie, das sind mehr als eine Person, dass da ein Auto im Schnitt auf 1000 Personenkilometer 60 Euro externe Kosten verursacht, also Kosten für den Staat, und die Schiene nur etwa 20. Das heißt, wir haben einen riesen Spielraum, in dem wir die Schiene eigentlich mit Fug und Recht stärker subventionieren dürften, einfach nur aus quasi Fairnessgründen gegenüber dem Auto. Wenn wir jetzt noch eine soziale Gerechtigkeitsperspektive reinbringen und überlegen, dass Menschen, die auf den öffentlichen Personenverkehr angewiesen sind, meistens weniger Geld zur Verfügung haben, vielleicht mehr Unterstützung bräuchten und auch vom Staat bekommen sollten, dann fällt diese Diskrepanz umso mehr auf und umso wichtiger halte ich diese Maßnahme auch.
Ich bin kein Autofahrer, ich habe keinen Führerschein und dementsprechend bin ich oft in diesen Debatten ein bisschen außen vor, weil ich natürlich die Freiheit verstehen kann, die Leute in ihren Autos als Mobilität sehen und nicht aufgeben wollen und ich selbst ärgere mich ja durchaus viel darüber, wie schlecht die Bahn fährt, aber das sind ja alles keine gottgegebenen Dinge, das sind ja alles Dinge, die man angehen und ändern könnte und wie schön wäre eine Welt, in der ich einfach mehr Zeit habe für mich, für im Zweifel sogar meinen Job, für die Volkswirtschaft, indem ich einfach eine Stunde konzentriert in der Bahn arbeiten kann, anstatt eine Stunde im Stau zu stehen. Und
ja,
um hier mal den größeren Bogen aufzumachen, ihr fordert das 0-Euro-Ticket, also dass jeder in den ÖPNV rein kann und damit rumfahren kann?
Genau, das ist die Forderung. Wir halten das für sozial gerecht, es ist gut fürs Klima und wir hatten es ja schon von den externen Kosten. Es ist auch finanzierbar, gerade wenn wir fossile Subventionen streichen, ist es sogar ohne Mehrkosten finanzierbar.
Dann gibt es ja ein paar Argumente, die immer noch kommen würden, abseits der Wirtschaftlichkeit. Also
ja, let's go.
So ein Argument, das beim 9-Euro-Ticket damals aufgekommen ist, was ich bemerkenswert fand, es kam von der FDP, aber nicht von Christian Lindner, hier muss man ihn mal in Schutz nehmen, war, was ist denn, wenn die Obdachlosen jetzt die ganze Zeit in der Bahn liegen?
Ich glaube, das ist tatsächlich eines der absurdesten Argumente, das ich bisher gehört habe gegen irgendwelchen günstigen ÖPNV. Weil mal ehrlich, wo sollen sie denn sonst liegen? Also ist es denn besser, wenn Menschen draußen rumliegen, als wenn sie in der Bahn rumliegen? Oder wenn sie, wie ich es in Berlin ganz oft erleben musste, dann halt in den Haltestellen liegen? Also am Ende ist ja das Problem, dass es obdachlose Menschen gibt, weil unsere Sozialsysteme diese Menschen nicht auffangen und ihnen eben nicht die Möglichkeit geben, irgendwo unterzukommen. Und mal ehrlich, wenn der beste Ort, an dem ein Mensch sich aufhalten kann, ein Bus oder eine Bahn ist, da sind ja Orte, viele aus der Gesellschaft halten sich dort aus guten Gründen nicht gerne auf, weil es laut ist, weil es dreckig ist, weil es auch gern mal stinkt, weil es einfach kein wirklich schöner Ort ist in den meisten Fällen, dann sollten wir es diesen Menschen, denke ich, wirklich gönnen.
Also ich denke auch, das Problem ist, dass Leute obdachlos sind und nicht, dass sie dann in der Bahn sind. Aber das Argument ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich es so skurril fand. Denn ja, ein Argument, das oft kommt, ist, was nichts kostet, wird nicht entsprechend wertgeschätzt. Und als man in der Sowjetunion kostenlos Brot ausgegeben hat, haben die Leute sich jeden Tag Neues geholt. So, wie möchtest du verhindern, dass die Leute jetzt jeden Tag nur noch Bahn fahren von früh bis spät?
Ich glaube ehrlich gesagt, also jetzt mal von so ein paar Kleinigkeiten abgesehen, wäre ja genau das eigentlich das Ziel. Also natürlich, unsere aktuelle Bahninfrastruktur könnte das nicht stemmen. Aber ich glaube, wir haben Online-Euro-Tickets schon gesehen. Die wenigsten Menschen haben die Zeit und die Ressourcen, die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend zu fahren.
Ja, aber dass die Infrastruktur das nicht kann, das ist ja evident. Als das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde, sah man Bilder von Bahnhöfen in Hamburg und so weiter, die maßlos überfüllt waren. Ich bin jetzt auch oft in überfüllten Zügen, wenn einer ausfällt und dann der nächste doppelt besetzt ist. Aber das wäre ja etwas, wenn heute viel mehr Menschen schlagartig Zugang bekommen würden, einen niedrigschwelligeren Zugang, würden vermutlich mehr Leute diesen nutzen, hättest du höhere Auslastung. Dafür muss man ja eigentlich über Jahre vorbereiten, mit mehr Zügen, die gekauft werden müssen, mehr Personal, anderen Weichen- und Streckensystemen, mehr Werkstattplätzen für die Züge und so weiter. Also die Umsetzung, dass es hinterher skaliert, die ist ja einfach etwas, das Zeit und viel Geld braucht.
Absolut, und ich glaube auch, dass das tatsächlich das stärkste und beste Argument ist gegen kostenlosen ÖPNV. Ich glaube aber aus zwei Gründen, dass wir trotzdem jetzt sofort kostenlosen ÖPNV beschließen und umsetzen sollten. Und das ist erstens das Ding, unser Ziel, warum wir Menschen in den ÖPNV bringen wollen, ist ja, dass wir andere Alternativen haben, die schlechter sind, die größere, schlechtere Konsequenzen haben. Also konkret, die allermeisten, die irgendwie nicht mit dem ÖPNV fahren, werden mit dem Auto fahren. Und wir wollen ja aber eben Autofahrten vermeiden, weil die mal so in erster Linie einfach sehr schlecht fürs Klima sind. Das heißt, jede Person, die in einem vollen Zug sitzt, schont das Klima. Und wenn der Zug so richtig gerammelt voll ist, dann wird eben am meisten das Klima geschützt. Und natürlich gibt es diesen Punkt der Überlastung, in dem es dann wieder richtig blöd ist für die Menschen, die zum Beispiel nicht mitkommen. Aber das wird sich ja, so funktioniert ja einfach nur Umlegung in einem Verkehrssystem mit der Zeit so einpendeln, dass die wenigsten Züge tatsächlich dauerhaft immer überfüllt sind. Also ne, ganz blöd gesagt, wenn ich weiß, mein Zug von Karlsruhe nach Stuttgart, der ist halt, wenn ich da morgens um 8 Uhr mitfahren will, jedes Mal überfüllt, ich komme nur jedes vierte Mal mit, dann werde ich schon wieder auf eine Alternative ausweichen, wenn ich kann. Das heißt, das reguliert sich dann halt nicht mehr über den Preis, nicht mehr über eine Wirtschaftlichkeit, sondern einfach über eine Bequemlichkeit an der Stelle. Das ist irgendwie auch doof, aber ich verstehe nicht, warum diese Form der Regulierung schlechter sein soll. Und das Zweite, das ist, glaube ich, der, ja, bisschen absurdere Punkt. Aber wenn ich das so richtig verstehe, dann beurteilen wir, ob wir Bahnstrecken zum Beispiel ausbauen, normalerweise an der Wirtschaftlichkeit. Das nennt sich standardisierte Bewertung. Dieses Konzept, in dem irgendwie neue Schienenstrecken zum Beispiel bewertet werden müssen. Und die müssen sich rechnen. Die müssen wirtschaftlich sich lohnen. Und die lohnen sich dann am meisten, wenn sie voraussichtlich ganz stark benutzt werden und damit ein großer Mehrwert geschaffen werden kann. Das heißt, wenn unsere Bahnstrecke davor schon überlastet war, dann lohnt es sich in dieser Berechnung mehr, wenn wir diese Bahnstrecke ausbauen. Das heißt, wir brauchen quasi, damit wir im großen Stil aus- und neu bauen können, erst eine starke Benutzung des Systems. Und gerade deswegen halte ich es auch für wichtig, sich jetzt schon zu trauen, ganz viele Menschen in den ÖPNV zu ziehen, damit dann eben auch ein Ausbau erfolgen kann, weil sich ansonsten unser System damit leider irgendwie immer sehr schwer tut. Auch wenn dieser Ausbau so oder so natürlich notwendig ist.
Ich sehe realistisch als jemand, der die Idee gut findet, genau darin die Gefahr, dass wenn man die Leute erstmal auf ein noch nicht skaliertes System loslässt, viele Menschen schlechte Erfahrungen mit der Bahn machen werden und dann man den politischen Rückenwind verliert, den man, glaube ich, durchaus aufbauen könnte, wenn man die Leute davon überzeugt, wie toll Bahnfahren sein kann. Also ich sehe da Startschwierigkeiten, aber ich sehe natürlich auch, dass, also wenn man die Leute nicht aufrüttelt, wie viel toller es sein könnte, dann kriegst du nicht die kritische Masse, die den politischen Druck macht. Also wir sind ein Autofahrerland und jetzt sind die Schlagzeilen gerade, oh nein, Porsche hat so viel Verlust gemacht, der VW-Konzern hat so wenig Gewinn gemacht im letzten Jahr. Wie kann der Staat da unter die Arme greifen, wo ich mir denke, vielleicht ist einfach die Zeit von denen vorbei und die Leute, die da gelernt haben sollen, was anderes Sinnvolles mit ihren Fähigkeiten machen, die sie dort erworben haben. Und dann kommen ja die Schleicher angekrochen und sagen, wäre jetzt Zeit, dass VW groß in Rüstung investiert. Aber naja, wir sehen, das Auto ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland im Moment sehr wichtig. Und auch wenn man jetzt sagt, wir schaffen Druck, dass die Bahn mehr genutzt wird, dass Leute auf die Bahn umsteigen wollen, dann ist ja trotzdem immer noch das Land mit einer riesigen Autoindustrie mit, ich glaube, 66 Millionen registrierten Pkw. Wie schafft man es da, ein Umdenken zu bewirken? Das wirst du nicht schaffen, indem die Bahn günstig wird, sondern da musst du die Bahn schon sehr attraktiv für machen.
Absolut. Ich glaube, zuerst wäre es wichtig, dass unsere Politik nicht an veralteten Wirtschaftsdenkweisen festhält. Wir sehen das auch im Luftverkehr ganz stark. Wie du gerade schon meintest, vielleicht ist die Zeit für Porsche einfach vorbei. Ich glaube, die Zeit für Luftverkehr, zumindest mal irgendwie auf der Kurzstrecke, also innerdeutsche Flüge zum Beispiel, die ist einfach vorbei. Und selbst wenn sie nicht vorbei wäre, weil es immer noch Bedarf gibt, dann sollte sie vorbei sein, weil wir uns das einfach auch aus einer klimapolitischen Perspektive nicht mehr leisten können. Das ist so absurd, innerhalb von Deutschland zu fliegen. Dafür ist auch unsere Bahn jetzt schon viel zu gut ausgebaut. Aber was passiert, wenn unsere Zahlen der Luftfahrt stagnieren oder sogar etwas runtergehen? Die Politik kriegt einen Riesenschreck und überlegt sich, wie kann sie den Luftverkehr unter die Arme greifen? Wie kann sie Fliegen wieder stärker subventionieren? Und solange jegliche Effekte von der Politik wieder versucht werden auszugleichen, ne? Also ganz viele Menschen fliegen dann nicht mehr, vielleicht auch fürs Klima, nehmen sich bewusst und absichtlich zurück, setzen auf diese Eigenverantwortung, nur dass die Politik kurz danach kommt und diese Maßnahme quasi, diese Bemühungen wieder zunichte macht, durch eine Gegenmaßnahme, sozusagen das passiert, glaube ich, brauchen wir gar nicht da weiter zu denken, weil es so ein bisschen einfach schon von vornherein verloren ist. Also deswegen muss aus meiner Sicht zuerst das Umdenken in der Politik stattfinden.
Bei dem Versuch, Inlandflüge unattraktiver zu machen, ist es ja zu einem Nebeneffekt gekommen, nämlich dass Flieger, die nach oder von Westdeutschland aus fliegen, fliegen jetzt zum Tanken nach Luxemburg, weil das günstiger ist, als innerdeutsch zu tanken. Also es ist, ich sehe da eine ungeahnte Kreativität im Umgehen von Umweltschutzmaßnahmen, aber das kann ja nicht der Grund sein, sie nicht zumindest zu versuchen.
Voll. Und ich glaube, deswegen müssen wir bei Umweltschutzmaßnahmen, jedenfalls im Luftverkehr, ehrlicherweise, ne? Also es gibt natürlich auch einen Tanktourismus. Ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwie nach Österreich fahren, um da zu tanken. Das lohnt sich ja aber sowieso nur für Menschen, die irgendwie nah an der Grenze wohnen. Und natürlich ist das doof, aber ich glaube, das große Problem liegt dann, wenn dann eben im Fern- und Luftverkehr. Und da bin ich persönlich überzeugt davon, dass wir internationale Regelungen und Lösungen brauchen. Und da gibt es ja zumindest jetzt von Seiten der EU zum Beispiel auch wirklich schon gute Vorstöße, zum Beispiel eben über dieses Emissionshandelskonzept, das hoffentlich dann irgendwann in ferner Zukunft auch tatsächlich eine ehrliche Bepreisung des CO2s schafft. Aktuell wird da einfach pro Tonne zu wenig abgerechnet, dass sich auch umweltschädliches Verhalten immer noch lohnen kann, wenn zum Beispiel halt gerade der Spritpreis irgendwo billiger oder teurer ist.
Lass uns mal konkret über eure Aktion reden. Da ging es ja unter anderem um Adbusting, also dass ihr in Plakattafeln andere Plakate reingehangen habt. Mein Erfahrungswert ist, wenn man eine Warnweste trägt und sehr wenig darauf guckt, wie andere Leute einen angucken, während man das Plakat austauscht, dann kann man eigentlich überall alles plakatieren und es wird erstmal nicht groß in Frage gestellt. War das eure erste Adbusting-Aktion als Kollektiv? Hattet ihr da schon Erfahrungswerte und wie geht man sowas an?
Genau, vielleicht allgemein so ein kleiner Erfahrungs- und Praxistipp aus dem Widerstandskollektiv. Wir machen ja eben nicht nur Adbusting, sondern auch ganz viele andere Aktionen. Wir malen zum Beispiel auch Zebrastreifen auf. Und es hat sich insgesamt sehr bewährt, mit Warnweste, am besten noch einem Bauhelm oder vielleicht einem Klemmbrett, zumindest für die Personen, die nicht beide Hände brauchen, irgendwo in die Stadt zu gehen, orange-weißes Flatterband dabei zu haben und so richtig selbstsicher zu sein. Da lässt sich wirklich viel umsetzen. Ein schönes Beispiel war, da hatten wir zur Bundestagswahl letztes Jahr ein Banner am Bundesverfassungsgericht aufgehängt und wir sind wirklich mit der Hebebühne einfach dahin gefahren, Blinklicht an, Warnweste an, Bauhelm auf und dann haben wir da zwei Menschen auf dem Dach des Verfassungsgerichts abgesetzt, ohne dass wir irgendwie Stress bekommen hätten dafür. Also mit der richtigen Dreistigkeit ist eine Menge möglich.
Nobody expected, eine Widerstandskollektiv-Hebebühne.
Genau, und ähnlich war das jetzt auch bei diesem Adbusting. Das, wie gesagt, war in vielen Städten gleichzeitig und ich glaube, ich habe jetzt in einem Fall gehört, dass Menschen irgendwie ein bisschen Stress hatten mit Bahnhofssecurity, aber ansonsten wurden wir wohl wirklich an allen Orten einfach machen gelassen. Genau, und das ist aber ein Maßnahmenpaket quasi. Wir haben begonnen mit diesem Adbusting. Es gab dazu dann auch eine Webseite, die etwas ähnlich aussah wie die Bahn-Webseite.
Ja, die Bahn hat sich bei euch gut inspirieren lassen, muss ich sagen.
So rum oder so ähnlich. Genau. Ich habe sogar gehört, in der Süddeutschen Zeitung war ein Interview mit einer Bahnsprecherin, die im Prinzip im O-Ton ausgesagt hatte, die hätten das sehr professionell gemacht. Da habe ich mich dann doch auch geehrt gefühlt. wohl sogar den Respekt der Pressestelle der Deutschen Bahn hatten. Und dazu gehören aber eben noch mehr Teile der Kampagne. Es gab dann zum Beispiel auch die Auflösung durch uns. Also wir hatten dann auch noch Sticker, in denen wir erklärt haben, dass es sich dabei um einen Fake handelt. Die wurden ein paar Tage später aufgeklebt und haben nochmal erklärt, dass das Deutschlandticket weiterhin 63 Euro kostet und warum das eigentlich total blöd ist. Und als nächstes wird es Freifahren geben in ganz Deutschland. Das ist eine Aktionsform, bei der Menschen ohne Ticket mit dem ÖPNV mitfahren und das öffentlich machen, zum Beispiel mit einem Megafon, dazu Flyer verteilen, ein großes Schild dabei haben, weil es sich dann nämlich nicht mehr um den Straftatbestand des Erschleichens von Dienstleistungen handelt. Das heißt, dass es die Möglichkeit, wie ohne Fahrschein fahren, nicht strafbar ist.
Ja, das hatte ich auch immer mal wieder verfolgt, dass Leute mit umgehängten Pappschildern, auf denen stand, ich fahre ohne Ticket oder ich fahre schwarz, dass die da vor Gericht durchaus Erfolg hatten. Auch wenn das natürlich für die Leute, die sich in diese Situation begeben, Stress bedeutet. Erstmal wird es vermutlich Stress mit dem Bahnpersonal geben. Man muss zu einem Gerichtstermin, wo man dann erklärt, dass man sich keine Dienstleistung erschlichen hat. Generell auch eure Plakatkampagne. Ich meine, ihr werdet ja jetzt dem Umsatz von McDonald's und wer sonst in diesen Tafeln hängt, massiv geschadet haben. Also da werden ja jetzt vermutlich Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe auf euch zukommen. Aber jetzt mal ernsthaft gesprochen, das ist ja eine Straftat, diese, oder ist es eine Ordnungswidrigkeit, die Werbefläche mit anderer Werbung zu behängen?
Es ist jedenfalls per se keine Straftat. Also es könnte, ne, es gibt da diese Schlüssel für, so ein Kasten hat so einen Schlüssel drunter, die sehen immer ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem welche Stadt jetzt, aber im Prinzip ist es einfach ein Schlüssel, der lässt sich einfach nachbauen, ich sag mal Größenordnung sechskant, also es ist sehr trivial im Prinzip, einmal umdrehen und dann spielen diese Werbetafeln auf und dann lässt sich das eigene Plakat einfach über das Plakat schieben, das da bereits hängt. Das heißt, es wird nichts beschädigt oder zerstört, sonst könnte es eine Sachbeschädigung sein. Und es wird aber auch nichts weggenommen. Also wir entfernen ja das alte Plakat nicht, deswegen ist es auch kein Diebstahl. Und deswegen wurde die Strafbarkeit mehrfach von Gerichten schon verneint. Ordnungswidrigkeiten, das kommt dann wieder auf die Kommune und das Land an. Es gibt manchmal so Plakatierverordnungen, gegen die da verstoßen wird, weil vielleicht das Impressum nicht richtig ist oder sowas.
Das ist so deutsch.
Ja, irgendwas müsste einem ja einfallen. Aber genau, in ganz vielen Stellen gibt es auch einfach Freisprüche dafür und dann ist das tatsächlich gar nichts.
Jetzt,
außer halt Schadenersatzansprüche, ja, die können trotzdem gestellt werden.
Genau, das wäre jetzt mein nächster Gedanke. Die Leute, die da ursprünglich Werbung gekauft haben, die Firmen, die werden ja ein Interesse daran haben, dass ihre Werbung sichtbar ist und die werden vermutlich dann gegen euch vorgehen.
Genau, bis jetzt ist mir nichts bekannt, was jetzt diese konkrete Kampagne angeht. Ich weiß, dass es vor einem Dreivierteljahr ungefähr in Berlin schon mal ein Adbusting vom Widerstandskollektiv gab, das sich gegen Bundeswehrwerbung gerichtet hatte und die quasi verfremdet hat. Also es sah dann aus wie ein Bundeswehrplakat mit etwas anderen Sprüchen. Ich kriege die Details leider auch nicht mehr ganz zusammen. Aber ich wüsste auch dort bisher nicht von einer Reaktion. Das Ding ist ja, dass die relativ schnell kontrolliert werden, gerade jetzt auch bei unserer 0-Euro-Ticket-Kampagne. Da kam ja, wie gesagt, nach so ein paar Stunden das dann auch groß in die Öffentlichkeit und dann wurden die so schnell wie möglich abgehängt. Ich weiß, dass in Karlsruhe die ersten Plakate nicht länger als 2 Tage gehangen haben.
Also
ich weiß gar nicht, wie groß dann der Einnahmenausfall ist und ob sich das wirklich lohnt, dem nachzugehen.
Die Bundeswehr ist, was Werbung angeht, sehr, sehr kleinlich. Wir hatten mal von der Linksjugend, auch mit groß und ein Logo Linksjugend drauf, Sticker produziert im Bundeswehrdesign, auf denen stand, nicht alle Mörder sind Soldaten, mach was wirklich quält, Bundeswehr. Und das fanden die gar nicht so lustig. Also da wurden dann auch Büros von Landesverbänden auf den Kopf gestellt, nicht, dass noch mehr Tatmittelsticker vorhanden wären. Und also die Bundeswehr nimmt es einem sehr übel. Oder auch wenn man auf ihren Plakaten so etwas wie schützt das, was du wirklich liebst, schützt dein Land, Austausch durch mach, was du wirklich liebst, schützt das Kapital. Das finden die nicht unbedingt lustig. Und das sind die mit den Waffen und den Panzern. Deswegen tue ich mich schwer, mich heute noch mit denen offen anzulegen. Aber bei so anderen, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Konzern wie symbolische jetzt McDonald's, dass die einfach standardmäßig Geld darauf werfen, wenn ihre Werbung beschädigt oder unzugänglich gemacht wird, dich da wegzuklagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass denen das gar nicht mal darum geht, dass euer politisches Anliegen sie stört, sondern dass die standardmäßig einen Etat haben für unsere Werbung muss sichtbar bleiben.
Da kann ich tatsächlich gerade noch wenig zu sagen. Das ist, wie gesagt, erst sehr kurz her und es kann durchaus sein, dass da noch irgendwas kommt. Gleichzeitig mal ehrlich, wir sind Aktivistinnen. Wir sind durchaus in der Lage, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und Ich hoffe immer, dass sich so Unternehmen dessen auch bewusst sind und weiß, dass viele Unternehmen auch vor Schadensersatzansprüchen zurückschrecken, weil ehrlicherweise, das gehört auch dazu, bei uns meistens gar nicht so viel zu holen ist.
Ja.
Und die Frage dann immer ist, wie groß ist dieser Schaden wirklich gewesen?
Das wäre jetzt auch noch eine Frage, die ich hätte. Also, ihr seid vermutlich von den geheimen Geldgebern von ProBahn und dem Lobbyverband Schiene finanziert, dass ihr so etwas macht. Wer unterstützt euch, dass ihr so etwas überhaupt machen könnt? Weil so ein Plakat druckt sich ja nicht von selbst.
Genau. Die Arbeit im Widerstandskollektiv ist rein spendenbasiert. Es gibt die Möglichkeit, auf unserer Website einfach Spenden dazulassen. Wir freuen uns riesig drüber und können dann damit genau solche Kampagnen wiederholen oder größer machen. Und wenn der Lobbyverband Pro Schiene daran Interesse hat, soll er sich sehr gerne melden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass Spenden abgesetzt werden können. Das ist gar kein Problem.
Seid ihr tatsächlich als gemeinnützig anerkannt, dass ich eine Spende absetzen kann?
Wir sind nicht als Verein gemeinnützig abgesetzt oder irgendwie als Gemeinnützigkeit anerkannt. Wir sind als Widerstandskollektiv auch gar nichts, aber es gibt Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, über die es die Möglichkeit gibt, dass Spenden abgesetzt werden können.
Du sagst, ihr seid als Widerstandskollektiv gar nichts. Seid ihr eine lose Freundes- und Bekanntengruppe? Gibt es irgendetwas in Richtung Infrastruktur, über das ihr euch organisiert? Oder ist das, einer hat eine Idee und stiftet die anderen an?
Ganz blöd, beides.
Es gibt einen internationalen Rat, der trifft sich jeden ersten Montag des Monats.
Ja, das ist ganz schön nah an der Wahrheit. Also tatsächlich ist das Widerstandskollektiv aus der letzten Generation damals hervorgegangen, als die sich aufgelöst hat.
Ja, Carla Hinrichs hatte ich vorgestern zum Interview. Die Sendung kommt jetzt die Tage.
Genau, und damals hatte sich die letzte Generation aufgelöst und daraus sind so zwei prominente Nachfolgeprojekte entstanden. Das ist einmal die neue Generation, bei der auch Carla Hinrichs aktiv ist. Und das Widerstandskollektiv, bei dem ich eben aktiv bin, die mit den 0-Euro-Ticket-Kampagnen. Mhm. Und das Widerstandskollektiv organisiert sich intern demokratisch. Das heißt, es gibt tatsächlich Räte, lokale Räte, die sich dann aber eben Vertretungen wählen und damit in so einer Art rätedemokratischen System sich dann auch in einem großen Rat treffen, der tatsächlich international ist, weil es gibt das Widerstandskollektiv mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich.
Oh, ich sehe schon, nicht mehr lange und ihr macht euren eigenen Widerstandsgipfel in Davos. Der Weltwiderstandsgipfel hat beschlossen. Ja, aber ja, sehr cool. Und ich nehme mal an, ihr seid euch ja bewusst, dass es hier Akteure gibt, denen ihr auf die Füße tretet, dass der Staat im Zweifel da hinterher sein wird, weil man Angst vor Nachahmern hat oder Leuten, die mit denselben Mitteln andere Dinge machen. Jetzt Carla Hinrichs, mit der ich gesprochen hatte, die wird ja extrem überwacht. Habt ihr Angst vor staatlicher Repression, vor Unterwanderung, Überwachung und so weiter?
Ich meine, staatliche Repression gehört an den Punkt, wenn Menschen zivilen Ungehorsam begehen und diese Form des Widerstands, wie wir sie im Widerstandskollektiv eben pflegen, umsetzen, natürlich dazu. Ich hatte auch schon mal eine Hausdurchsuchung für eine gar nicht so unähnliche Kampagne, wenn auch sehr viel kleiner. Und gleichzeitig versuchen wir uns davon nicht einschüchtern zu lassen, weil dieser Widerstand ja trotzdem notwendig ist, in einem demokratischen System auch einfach dazugehört. Und mal ehrlich, am Ende geht es darum, dass wir als Gesellschaft auch noch drüber sprechen, dass ÖPNV kostenlos wird. Und ich glaube, dass wir gewählt haben, das waren nicht viele Leute, die daran beteiligt waren, ist ein sehr effizienter Weg, um so eine Debatte anzustoßen.
Absolut. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die in Dresden wohnen, gar nichts mit der Aktion am Hut hatten und trotzdem mit Bekannten darüber gesprochen haben, die dachten, das wäre jetzt ein echtes Ticket, das kommt. Also es hat Wellen geschlagen bundesweit und das absolut zu Recht. Ich finde es super cool, dass ihr auch so niedrigschwellig erreichbar seid. Ich habe euch dann ja auch eine E-Mail geschrieben, ob ich mit jemandem drüber reden könnte und dann wurde mir der Kontakt zu dir vermittelt. Also ich finde es sehr interessant, was ihr da macht. Wenn ich euch unterstützen möchte, gibt es da außer hier Geld einwerfen zum Beispiel die Möglichkeit, ein symbolisches 0-Euro-Ticket zu kaufen oder so?
Ja, es gibt die Möglichkeit, wir bieten immer wieder auch Vorträge an verschiedenen Orten, lokal. Und es gibt da auf jeden Fall die Möglichkeit, einfach mal dazuzukommen, sich das einfach mal anzuhören. Da gibt es teilweise auch themenbezogene Vorträge. Also ich denke, in nächster Zeit dürfte es auch einzelne Vorträge geben zum Thema kostenlos Bahnfahren. Das ist sicher spannend. Und nachdem bei diesen Vorträgen immer wieder auch Menschen auftauchen, die eben überhaupt nicht cool finden, was wir machen, freuen wir uns auch immer, wenn da Menschen dabei sind, die eben sehr cool finden, was wir machen. Genauso gilt das im Netz. Da freuen wir uns auch immer, wenn Menschen uns folgen, liken und kommentieren. Wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen zu finden. Und für Menschen, die sich einfach so informieren wollen, gibt es natürlich auch ganz klassisch eine Homepage unter widerstands-kollektiv.org.
Alles klar. Danke, Julius, für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gern, wenn eure nächste Aktion in die Startlöcher geht, dann sprechen wir darüber, was da ansteht.
Sehr gerne. Würde mich freuen.
Dann noch einen schönen Tag und bis bald.
Ebenso. Dankeschön. Bis bald.